ARD.
Die war in Dubai, sollte eigentlich am Samstag zurückfliegen, war schon am Flughafen, Gepäck schon abgegeben und dann wurde der Flughafen geräumt. Und dann hat man sie in ein Hotel gebracht, war natürlich für alles sehr aufregend und sie hat auch davon berichtet, dass man da Waffenlärm gehört hat, beziehungsweise Raketen. Hat natürlich auch Angst gehabt, aber ich hatte so den Eindruck, dass das alles sehr gut organisiert war.
Das hat ein Mann am Frankfurter Flughafen gesagt, der dort seine Tochter abgeholt hat. Sie saß in der ersten Maschine der Fluggesellschaft Emirates, die heute von Dubai Richtung Deutschland gestartet ist. Tausende Touristen sitzen dort noch fest.
Außenminister Wadefuhl hat angekündigt, dass morgen die Rückholflüge der Bundesregierung für besonders schutzbedürftige Deutsche aus der Golfregion beginnen.
Israel und die USA greifen offenbar Anlagen des iranischen Atomprogramms an.
Bundeskanzler Merz ist als erster europäischer Regierungschef seit den Angriffen auf den Iran bei US-Präsident Trump zu Gast. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 3. März um 17 Uhr. Ja, die gemeinsamen Angriffe der USA und Israels auf den Iran und die Gegenangriffe des Iran auf Ziele in den Golfstaaten. Seit Samstag ist die Lage im Nahen Osten noch einmal gefährlicher geworden, als sie ohnehin schon war. Wegen der Raketen und Drohnen, die von beiden Seiten abgefeuert werden, ist auch der Luftraum in der Region teilweise gesperrt. Tausende Flugverbindungen wurden gestrichen und zehntausende Touristen sitzen seitdem fest. Teilweise sollen sie dort rausgeholt werden, teilweise versuchen sie aber auch auf eigene Faust wegzukommen. Manche warten aber auch ab. Janine, wie ist jetzt eigentlich der aktuelle Stand?
Also am Flughafen Dubai, der ja ein wichtiges Drehkreuz in der Region ist, gibt es jetzt wieder ein paar Abflüge. Da war der Betrieb ja eine Weile lang ganz eingestellt. Der Flughafen und auch andere Gebäude in der Stadt wurden am Wochenende von iranischen Gegenangriffen getroffen. Und vorhin ist jetzt schon eine Maschine von Emirates in Frankfurt am Main gelandet, um kurz nach 2:30 nachmittags. Und eine weitere soll heute noch in München ankommen. Und auch andere europäische Städte werden heute angeflogen.
Es war ja auch ein Thema, dass die festsitzenden Menschen über andere Flughäfen, zum Beispiel Maskat im Oman oder Riad in Saudi-Arabien, zurückreisen könnten. Wie sieht es jetzt eigentlich damit aus?
Ja, das hört sich vielleicht leichter an, als es tatsächlich ist. Zu diesen Flughäfen müssen die Menschen ja auch erstmal irgendwie kommen. Und unsere Korrespondentin Anna Osius, die zurzeit in Dubai ist, hat auf NDR Info geschildert, was da zu beachten ist.
Es hat umfangreiche Informationen der deutschen Botschaft gegeben, wie man sich verhalten sollte, wenn man sich auf den Weg macht, wie man einen Mietwagen bekommt, der dann auch eben über die Grenze mitgenommen werden kann. Da muss vorher eine Versicherung abgeschlossen werden, wie man sich an der Grenze verhält, dass es auch eine Busverbindung gibt und so weiter. Also ein sehr umfangreiches Paket, aber mit dem ganz klaren Hinweis, dass man das auch aufs eigene Risiko, auf eigene Gefahr macht und selber abwägen sollte, was der sinnvollere Weg für einen selber ist, ob man sich eben auf diese wirklich mehrstündige Fahrt durch die Wüste begeben will oder ob man nicht eher sagt, ich warte noch eine Weile. Meiner Meinung nach ist das die beste Variante. Wir sind hier in Dubai gut versorgt. Ich halte die Bedrohungslage für die Menschen hier in den Hotels für sehr überschaubar. Da gibt es sicherlich schwierigere Orte momentan im Nahen Osten, wo es eben viel weniger Schutz gibt. Die Emirate haben angekündigt, für die entstehenden Hotelkosten aufkommen zu wollen. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich das Beste, einfach noch ein paar Tage abzuwarten.
Ja, und was ist jetzt eigentlich mit den deutschen Staatsbürgern, die rausgeholt werden sollten? Die besonders Schutzbedürftigen wie Kinder, Kranke und Schwangere.
Da hat Außenminister Wadefuhl heute gesagt, dass es morgen losgehen soll mit diesen von der Bundesregierung initiierten Flügen. Die sollen dann aber von Maskat und Riad aus starten, nicht von Dubai. Wadefuhl hat aber auch nochmal gesagt, dass es vor allem Aufgabe der Reiseveranstalter und der Fluglinien ist, ihre Kunden nach Hause zu bringen und nicht die Aufgabe der Bundesregierung.
Ja, nun, das ist jetzt mal die Sicht des Außenministers. Aber es gibt an dem Krisenmanagement der Bundesregierung ja auch Kritik.
Ja, die kommt von Grünen, Linken und der AfD. Und ein Vorwurf, der von der Opposition kommt, ist zum Beispiel, dass die Regierung aus ihrer Sicht total unvorbereitet und überfordert zu sein scheint, obwohl es sich ja schon lange angebahnt hat, dass es zu dieser Eskalation kommt. Die Grünen meinen zum Beispiel, dass es viel zu spät ist, sich erst nach 3 Tagen darum zu kümmern, Schutzbedürftige zurückzuholen.
Wir haben jetzt seit 4 Tagen eine neue Situation im Nahen Osten, eine neue Eskalationsstufe. Lass uns jetzt mal anschauen, wie sich das jetzt gerade so weiterentwickelt. Liegt der Höhepunkt schon hinter uns? Ja, ist er gerade erreicht oder steht er uns noch bevor?
Also US-Präsident Trump hat ja gesagt, dass noch eine große Angriffswelle kommen soll und das US-Militär könne auch noch sehr lange durchhalten. Und unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat bei uns im Gespräch mit Ulrike Heckmann geschildert, wie die gemeinsame Strategie Israels und der USA aussieht.
Ich glaube, das folgt einem Plan, der verschiedene Phasen hat. Am Anfang stand im Mittelpunkt tatsächlich die Spitze des Regimes zu treffen und auch die Luftabwehr im Iran auszuschalten, damit israelische Flugzeuge und auch die der USA tatsächlich da frei operieren können. Das wurde ziemlich schnell hergestellt und dann ging es darum, diese militärischen Ziele, von denen ich gesprochen habe, also Möglichkeiten zum Abschuss von Raketen zu treffen in großer Zahl. Das läuft alles noch. Jetzt erleben wir möglicherweise noch ein weiteres Kriegsziel, von dem auch Donald Trump gesprochen hatte. Es werden gemeldet aus dem Iran Angriffe auf Anlagen des iranischen Atomprogramms in Natanz und Isfahan. Davon hören wir und das könnte darauf hindeuten, dass da auch jetzt Angriffe tatsächlich stattfinden sollen. Donald Trump hatte ja angekündigt auf seine unvergleichliche Art, es werde noch etwas Großes kommen. Damit könnte gemeinsam ein Angriff auf das Atomprogramm. Die Anlagen sind ja zum Teil tief unter der Erde. Da müssen richtig große Bomben eingesetzt werden. Die haben die USA und das könnte möglicherweise bevorstehen. Im Juni letzten Jahres, als es einen 12-tägigen Krieg gab, da haben tatsächlich die USA dieses Programm zwar angegriffen, aber noch nicht ausreichend zerstört, zumindest nicht in der Wahrnehmung der Militärs in den USA und vor allem auch in Israel. Israel fühlt sich ja von dem iranischen Atomprogramm auch sehr bedroht.
Im Zuge des Irankriegs will Israel im Libanon weiter vorrücken, hören wir auch. Gleichzeitig ist von der Schaffung einer Pufferzone die Rede. Erzählen Sie uns mehr.
Das hat eine neue militärische Qualität. Gestern hatten wir ja die Meldung, dass die Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, in den Krieg eingegriffen hat. Die hat Israel beschossen. Auch heute Morgen oder am Vormittag auch hören wir dort immer wieder von Alarm in israelischen Ortschaften nahe der libanesischen Grenze. Da sind Drohnen zum Beispiel unterwegs. Und das, was eben heute neu ist, dass israelische Truppen vorrücken. Gestern gab es ja schon Evakuierungsanordnungen von Ortschaften auf libanesischer Seite, wo Menschen eben diese Orte verlassen sollen. Es gibt gleichzeitig auch die Meldung der libanesischen Armee, also nicht zu verwechseln mit der Hisbollah, dass die sich zurückzieht, 10 Kilometer hinter die Grenze. Das wurde so bekannt gegeben. Das heißt also, israelische Truppen haben da freie Hand. Die wollen die Hisbollah auch in diesen Ortschaften bekämpfen. Da werden Leute aber vertrieben, natürlich massenhaft. Und das geht einher mit schweren Angriffen, nicht nur im Süden des Libanon, sondern auch im Osten, in der Beka-Ebene, wo Hisbollah-Milizen sind. Und auch in Beirut, die südlichen Viertel von Beirut, der Hauptstadt des Libanon, die gelten ja auch als eine Hochburg der Hisbollah.
US-Präsident Trump lieferte gestern Abend aus US-Sicht eine neue Begründung für die amerikanischen Angriffe auf den Iran. Israel, so Trump, habe kurz davor gestanden, den Iran anzugreifen. Das habe man gewusst, dass es dann zu iranischen Attacken gegen amerikanische Truppen kommen könnte und die US-Beteiligung sei also quasi präventiv nötig gewesen. Gibt es eine israelische Reaktion auf diese Darstellung?
Also das wird hier berichtet. Insgesamt betont man hier sehr, dass man froh ist, die USA an seiner Seite zu haben. Aber wir haben natürlich in den letzten Tagen, und der Krieg ist ja noch nicht so alt, ziemlich viele Begründungen für diesen Krieg schon gehört. Da hieß es eben, ein iranischer Angriff solle unmittelbar bevorgestanden haben. Dann war die Rede vom günstigen Zeitfenster, um Ayatollah Khamenei zu töten. Dann ging es nochmal um die Bedrohung des iranischen Atomprogramms. Das hat Benjamin Netanyahu jetzt nochmal ins Spiel gebracht. Er hat gesagt, ja, es stand kurz bevor, dass der Iran dieses Programm weiter in die Erde verlegt und damit quasi unangreifbar macht. Ich glaube, der Krieg findet einfach statt, weil er jetzt stattfinden kann, weil die USA und Israel sich darauf geeinigt haben, weil der Zeitpunkt günstig ist und weil man diesen Krieg will. Ich glaube auch, das Argument, der Regimewandel im Iran ist eher ein nachrangiges. Ich glaube, es geht vor allem aus israelischer Sicht darum, die Bedrohung für Israel, die vom Iran geht, auszuschalten. Das ist das oberste Ziel. Und was dann politisch im Iran wird, scheint mir erstmal nachrangig zu sein.
Der Krieg im Iran wird heute ja auch wahrscheinlich in Washington im Weißen Haus Thema sein, wenn Bundeskanzler Merz den US-Präsidenten trifft.
Ja, davon ist stark auszugehen. Der Termin war zwar schon länger geplant, also schon vor der jetzigen neuen Eskalation im Nahen Osten, aber mit Sicherheit werden die beiden darüber sprechen. Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass es bei dem Treffen vor allem um den Krieg in der Ukraine und um die Zollpolitik der USA gehen wird. Was genau dann bei den Gesprächen herauskommt, wir werden sehen.
Unsere Kollegin Nina Zimmermann hat mit der Politikwissenschaftlerin Rachel Tausendfreund über Merz' Besuch in Washington gesprochen. Jetzt kommt ein ganz langer Titel. Die ist Senior Research Fellow mit dem Schwerpunkt transatlantische Beziehungen und USA bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Rachel Tausendfreund hat auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass es zumindest im öffentlichen Teil des Treffens, also vor Journalisten, vor allem um den Iran gehen wird.
Naja, Bundeskanzler Merz will ja auch informiert werden über die Pläne, wie die USA und Israel weiter vorgehen wollen. Und im Interview ging es auch darum, dass Iran ja zurzeit eine wichtige Schifffahrtsstraße, die Straße von Hormus, blockiert. Das zieht weltweit große wirtschaftliche Folgen nach sich. Und Rachel Tausendfreund hat in dem Gespräch eingeschätzt, wie sich die strategischen Prioritäten Deutschlands bzw. der EU und die der USA in der Frage unterscheiden.
Für beide ist das, wenn längerfristig wirklich der Straße von Hormuz dicht bleibt, ist das für alle ein Riesenproblem, weil die gesamte globale Wirtschaft. Die USA, es stimmt, hat ein bisschen mehr Unabhängigkeit, was Öl- und Gasreserven angeht, weil es selber ziemlich viel produziert im Gegensatz zu Europa. Aber grundsätzlich auch sehr viel Handel geht einfach durch diesen Wegen. Und das ist für allen schlecht. Es ist wahrscheinlich, dass es für Europa ein bisschen schneller, ein bisschen schlechter sein wird. Aber wir haben auch schon bei Trump gesehen, dass die quasi globale Wirtschaft, was sich im Ölpreise und auch auf den Börsenmarkt sich spiegelt, da passt er ziemlich genau auf und wird schnell wackelig, wenn es da nicht gut aussieht.
Das ist also eine These. Trump always chickens out, wenn er genau den Blick auf die Börse hat. Demnach müsste Donald Trump eigentlich sehr ungemütliche 24 Stunden hinter sich haben, oder?
Ja, ich glaube, 24 Stunden reicht noch nicht. Er hat von 4 Wochen gesprochen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, wenn das wirklich gravierend der Schock ist, schon in eine Woche oder zwei, dass diese 4 Wochen sehr, sehr schwierig werden. Also ist meiner Meinung nach könnte das bereits in so 10 Tagen ziemlich schwierig für Trump werden, dass er da schnell ungeduldig wird. Gerade sieht es noch sehr erfolgreich aus und er hat große Ziele oder wurde große Ziele ihm versprochen von Netanyahu. Die hatten auch schon dieser Erfolg, Anführungszeichen, dass die tatsächlich Al-Khamenei getroffen haben. Deswegen gerade ist er noch so auf ein High, aber das kann sich relativ schnell ändern.
Und wenn wir nochmal auf diesen Krieg im Iran schauen, da dürfte es den USA und Israel ja gerade vor allem darum gehen, die Abschussrampen im Iran auszuschalten. Denn jede Rakete muss mit teuren Abwehrsystemen wie Patriots abgefangen werden und die sind auf der Welt begrenzt verfügbar. Jede Rakete, die am Golf eingesetzt wird, die fehlt ja womöglich morgen de facto in der Ukraine. Wo sehen Sie da die Rolle von Kanzler Merz?
Also ich glaube, dass es schon sinnvoll wäre, wenn Merz leicht ansprechen würde, die strategische Schwierigkeiten grundsätzlich, was globaler Handel angeht, was Wirtschaft angeht, was Inflation, das ist für die USA und Deutschland ein Problem, auch wahltechnisch ein Problem. Das kann Merz alles gut und gern ansprechen, sollte auch machen, aber anzudeuten, dass man diese Patriot zum Beispiel und andere US-Verteidigungs- oder Sicherheitssachen für die Ukraine braucht, ist auch ein schwieriger Thema. Ja, da ist es ein bisschen besser, wenn Trump vielleicht nicht so ganz genau beachtet, was an die Ukraine geschickt wird. Aber in der Tat sind mehrere Leute, also aus der Sicherheitskreisen in den USA, die schon besorgt sind, dass langsam die Patriots ausgehen.
Das war die Politikwissenschaftlerin Rachel Tausendfreund im Gespräch mit NDR-Moderatorin Nina Zimmermann. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.